Ein Gottesdienst, der die Gemeinde zusammenschweißt, im wahrsten Sinn des Wortes. Heute geht unsere Reihe zur Apostelgeschichte, zumindest was die Predigtreihe angeht, zu Ende. Das heißt für euch diese Woche noch die letzten Kapitel zu Ende lesen. Und der Text heute, um den es geht, die Situation da ist folgende. Paulus befindet sich nach wie vor in Gefangenschaft. Letzte Woche in der Predigt war Paulus auch schon in Gefangenschaft. Inzwischen ist Paulus nicht mehr nur vor einem Statthalter, sondern jetzt ist er vor dem König. Er ist vor König Agrippa. Und Paulus darf ganz frei zu ihm reden, denn der König will rausfinden, was ist dran an den Vorwürfen gegen Paulus. Und was Paulus macht, ist, er rollt seinen Fall sozusagen nochmal von den Anfängen an auf. Und dieser heutige Text, das ist erstmal nur die Verteidigung von Paulus, aber ich glaube, da ist ganz viel für uns drin, zumindest war es für mich in der Vorbereitung. Der Text steht in Apostelgeschichte 26 und genau, hier vorne könnt ihr mitlesen. Da sagt Paulus, ab Vers 6 ist das, genau, und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, das sagt er zum König, dann nur deshalb, weil ich fest auf die Zusage vertraue, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Unser 12-Stämme-Volk Israel dient Gott unablässig bei Tag und Nacht in der Hoffnung, endlich die Erfüllung dieser Zusage zu erleben. Und ich, König Agrippa, werde um derselben Hoffnung willen ausgerechnet von Juden angeklagt? Warum wollt ihr Juden es denn nicht glauben, dass Gott tatsächlich einen Toten auferweckt hat? Anfangs allerdings hatte auch ich gemeint, ich müsste dem Bekenntnis zu Jesus von Nazareth mit allen Mitteln entgegentreten. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der führenden Priester brachte ich viele Christen ins Gefängnis und gab meine Stimme gegen sie ab, wenn sie zum Tod verurteilt wurden. In allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Auspeitschen dahin zu bringen, dass sie ihrem Glauben abschwören. Mein Hass war so groß, dass ich sie sogar noch über die Grenzen des Landes hinaus verfolgen wollte. In dieser Absicht reiste ich im Auftrag der führenden Priester und mit ihrer Vollmacht nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin, mein König, umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos, dass du gegen mich ankämpfst. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich in meinen Dienst zu stellen. Du sollst bezeugen, was du heute gesehen hast und was ich dir noch zeigen werde. Ich werde dich beschützen vor den Juden und auch vor den Nichtjuden, zu denen ich dich sende. Gerade ihnen sollst du die Augen öffnen, damit sie aus der Finsternis ins Licht kommen, aus der Gewalt des Satans zu Gott. Denn wenn sie auf mich vertrauen, wird ihnen ihre Schuld vergeben und sie erhalten ihren Platz unter denen, die Gott zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Ich habe mich, König Agrippa, dem nicht widersetzt, was diese Erscheinung vom Himmel mir befohlen hatte. Zuerst in Damaskus und Jerusalem und später in ganz Judäa und bei den nichtjüdischen Völkern rief ich die Menschen dazu auf, umzukehren, sich Gott zuzuwenden und durch ihre Lebensführung zu zeigen, dass es ihnen mit der Umkehr ernst ist. Langer Text ist nicht die ganze Verteidigungsrede von Paulus, nur ein Ausschnitt daraus. Und das werden wir gleich sehen, oder vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, das, was wir hier gehört haben, das ist weniger eine persönliche Verteidigungsrede, sondern vielmehr ein Musterbeispiel dafür, wie gibt man Zeugnis, wie ist man Zeuge. Und was Paulus macht, ist, im Zentrum seiner Verteidigung, da erzählt er nochmal sein Damaskus-Erlebnis. Wie Gott ihn buchstäblich von diesem hohen Ross runtergeholt hat. Und das Interessante ist, wenn man das vergleicht mit dem Text, wo das ursprünglich drinsteht, dieses Damaskus-Erlebnis in Apostelgeschichte 9, da sieht man, hier ist es viel länger. In Apostelgeschichte 9, da wird das sozusagen aus der dritten Person, aus der Erzählerperspektive geschildert, und da ist es relativ kurz. Und hier schildert Paulus jetzt ganz ausführlich, was hat Jesus in dieser Erscheinung zu ihm gesagt. Das ist sozusagen hier der Bericht aus erster Hand. Und Paulus sagt, ich hatte eine Gottesbegegnung. Und die habe ich mir nicht eingebildet. Das war auch nicht irgendwas, was ich im Halbschlaf geträumt habe. Nein, das war am helllichten Tag. Da ist mir Jesus erschienen. Und diese Gottesbegegnung, dass mir Jesus erschienen ist, das war nicht einfach nur so, sondern das war mit Hintergedanken. Denn Jesus ist mir erschienen, um mich zu erwählen. Er hat mich in dieser Begegnung zum Diener und zum Zeugen gemacht. Vers 16. Er sagt, ab sofort bin ich Diener und Zeuge. Und dieses Diener und Zeuge sein, das hat Paulus verinnerlicht. Ihm war klar, ich bin ab sofort, bin ich jetzt ein Diener, der Diener eines Größeren. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um mich, es geht jetzt um diesen Herrn, dem ich diene. Und das ist bei ihm nicht nur so ein Lippenbekenntnis, jawohl, ich diene meinem Herrn, sondern das hat ihn tatsächlich geprägt. Ganz viele seiner Briefe beginnt er mit den Worten, hier schreibt Paulus, der Diener, der Knecht, der Sklave Jesu Christi. Er ist Diener und Zeuge. In seinem Dienst soll er bezeugen, und zwar die Dinge, die er gesehen hat, die ihm jetzt gerade auf dem Weg nach Damaskus widerfahren, aber auch die Dinge, die er noch mit Gott erleben wird. Das soll er bezeugen. Gott ist ihm erschienen, er hat ihn berufen und er hat ihm direkt da einen Auftrag mitgegeben. Er hat gesagt, in Vers 18, Paulus, du sollst den Menschen die Augen öffnen, sie von der Finsternis ins Licht führen, von der Gewalt Satans hin zu Gott. Und dieses die Augen öffnen und von der Finsternis ins Licht, das sind interessante Metaphern. Denn geschlossene Augen im Dunkeln sein, das ist ja genau das, was Paulus in diesem Moment erfährt. Er ist blind, ein paar Tage lang. Er liegt da, ist vorübergehend blind und durch die Hilfe von jemand anderem, von Hananias, wurde er wieder sehend. Und man sieht, bei Paulus' Bekehrung wird deutlich, das, was ihm passiert ist, das soll auch anderen passieren. Und das ist so ein Grundsatz des Evangeliums. Das ist nie nur für mich selbst, sondern das ist immer zum Weiterreichen da. Und Paulus, der hat diese große Motivation, dass alle Menschen in diesen Genuss der Gottesbeziehung kommen, die er hat, weil er ist begeistert von Gott. Deswegen wünscht er das allen. Und dieser Multiplikationsgedanke, das ist ein ganz wesentliches Element seiner Bekehrung. Und wenn man sich in unserem Kapitel, in Kapitel 26, in Vers 29 anschaut, dann sieht man, er hat bis hierher nichts von seiner Motivation verloren. Da sagt er nämlich zum König Agrippa frei raus, ob es nun kurz oder lang dauert, sagt Paulus, ich bete zu Gott, dass nicht nur du, sondern alle, die mich hier hören, mir gleich werden. Die Fesseln natürlich ausgenommen. Hat noch ein bisschen Humor, sagt, ich wünsche, du wärst wie ich, außer dass du angekettet bist, aber sonst solltest du und alle anderen wie ich werden. Er wünscht, dass alle Christen werden. Es ist so, Paulus, der hatte ein ganz starkes Bekehrungs- und Berufungserlebnis. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es bei uns aus? Sind wir auch Berufene oder sind wir irgendwie so da reingewachsen? Ich meine, wir sind doch im Vergleich zu Paulus viel kleinere Nummern, oder? Paulus selber, der schreibt mal im Korintherbrief, Gott hat sich in der Welt die Einfältigen und Machtlosen ausgesucht, die er wählt, um die Klugen und Mächtigen zu demütigen. Er hat sich die Geringen und Verachteten ausgesucht, die nichts gelten. Denn er wollte die zu nichts machen, die in der Welt etwas sind. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Paulus schreibt hier, ja, ihr seid vielleicht nicht die höchst angesehenen Leute in eurem Umfeld, in eurer Gesellschaft. Aber Gott hat euch erwählt. Und das ist nicht nur, was er da sagt, das ist nicht nur irgendwie ein billiges Motivationsaufputzschreiben, sondern das stimmt tatsächlich. In Johannes 15 sagt Jesus, Nicht ihr habt mich erwählt. Nee, ihr habt mich ausgesucht. Ihr habt es euch nicht ausgesucht, Christen zu sein, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr reiche Frucht bringt. Frucht, die Bestand hat. Was das heißt, wenn ich es ganz platt runterbreche, dann heißt es, dass du heute hier bist. Das ist kein Zufall. Du bist heute hier, weil Gott dich erwählt hat. Er hat dich berufen. Deswegen bist du heute hier. Berufen oder angerufen. Berufen zu was? Entschuldigung. Zu was berufen? Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Berufung. Es gibt eine generelle Berufung, die teilen wir alle, und es gibt eine persönlich spezifische Berufung, die jeder Mensch hat. Und ich höre immer mal wieder in Gesprächen, dass mir Leute sagen, ich weiß nicht so genau, was meine Berufung ist. Ich weiß es nicht so genau, wozu Gott mich berufen hat. Und es stimmt, diese Frage, die muss man irgendwie selber rausfinden, das kann einem auch kein anderer für einen beantworten, schon gar nicht der Pastor. Und rauszufinden, was ist meine Berufung? Das ist ein Prozess und der wird vermutlich ein Leben lang andauern. Und Berufung kann sich auch je nach Lebenssituation ändern oder anpassen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns unserer Berufung klar werden. Und wenn ihr sagt, hey, da würde ich gern weiterkommen, was ist meine individuelle Berufung Gottes? Wenn ihr der auf die Schliche kommen wollt, dann hilft es, wenn man sich mal diese eine Frage stellt. Wenn man sich fragt, wenn ich nur eine Sache in meinem Leben erreichen könnte, was wäre das? Oder anders gefragt, wenn in Wikipedia ein Satz über mich veröffentlicht sein sollte, welchen Satz würde ich da gern lesen? Was sollte da über mich drinstehen, dass die Welt erfährt? Daniel ist einer der. Ich glaube, wenn man sich das überlegt, was man da gerne lesen würde, dann kommt man der Berufung näher, weil unsere Leidenschaften, die hängen eng mit Berufung zusammen. Gott hat uns Leidenschaften ins Herz gelegt. Die hat er uns geschenkt. Und wenn wir das zusammenbringen und versuchen, unser Leben auch dahingehend auszurichten, dann kommen wir unserer Berufung näher. Ich glaube, während man dabei ist, seine persönliche Berufung rauszufinden, ist es hilfreich, an der generellen Berufung zu arbeiten. In 1. Thessalonicher 2, da heißt es, ich habe euch ermutigt und angespornt und euch beschworen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Er hat euch doch dazu berufen, in seiner neuen Welt zu leben und seine Herrlichkeit mit ihm zu teilen. Ermutigt, angespornt, beschworen, berufen, in der neuen Welt zu leben. Wir sind berufen, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht. Wir sind berufen, in seiner neuen Welt, in seinem Reich zu leben. Das kommt einem doch bekannt vor. Paulus hatte doch gerade eine ganz ähnliche Berufung. Auch er sollte Gott Ehre machen. Nicht mehr er selbst, sondern Gott sollte im Mittelpunkt seines Lebens stehen. Meine und deine generelle Berufung ist es, ein wesentlicher Teil des Reiches Gottes zu sein. Und deswegen möchte ich dich einladen, dass du deinen Part übernimmst, dass du Verantwortung übernimmst für das Reich Gottes. Gott hat sich entschieden, Reich Gottes durch Gemeinde zu bauen. Von daher übernimm Verantwortung in Gemeinde, in deiner Gemeinde, hier. Gott braucht dich hier. Und ich glaube, während du das tust, während du deine generelle Berufung lebst, dann kommst du auch deiner individuellen Berufung näher. So war das zumindest bei mir und bei vielen anderen, die ich kenne. In Vers 19, da sagt Paulus, dass er dieser Erscheinung gehorsam war und dass er ab jetzt, ab dieser Bekehrung, dass er ab da seine Berufung gelebt hat. Er hat Umkehr allen Menschen gepredigt. Und als ich mich so mit diesem Text beschäftige, dachte ich, naja, das stimmt ja schon irgendwie. Aber Paulus, das, was du jetzt sagst, ich ich bin mir nicht so ganz sicher, jetzt ist doch alles anders. Jetzt ist doch alles anders gekommen. Inzwischen bist du, mein lieber Paulus, bist du doch seit über 2 Jahren inhaftiert. Ich meine, das kann doch nicht deine Berufung sein. Seit 2 Jahren wirst du doch gehindert, deine Berufung zu leben. Oder? Paulus hätte so ticken können. Er hätte sagen können, ja, wenn die Bedingungen wieder stimmen, dann lebe ich wieder in meiner Berufung. Wenn ich wieder frei bin, dann kann ich meiner Berufung, Gemeinden zu gründen, nachkommen. So hätte er reagieren können. Ich meine, der hatte doch andere Pläne und plötzlich ist er auf einem 2-jährigen Umweg in Gefangenschaft, kann nicht frei agieren. Das ist die eine Sichtweise. Es gibt noch eine andere. Und das, was hier gerade passiert, das ist ziemlich spektakulär. Da steht nämlich dieser kleine Paulus vor dem großen König Agrippa und er gibt ihm Zeugnis. Und was da passiert, das ist nichts anderes als eine Erfüllung von dem, was Jesus vorhergesagt hat. In Lukas 21, da sagt Jesus, weil ihr zu mir gehört, werdet ihr an die Synagogengerichte ausgeliefert und ins Gefängnis geworfen werden. Vor Könige und Statthalter werden sie euch stellen. Passiert hier gerade. Und das wird euch Gelegenheit bieten, als Zeugen für mich auszusagen. Genau das ist Paulus widerfahren. Das Tolle ist, Paulus erleidet, er duldet es nicht irgendwie passiv. Sondern man sieht hier was von seinem Charakter, von seiner Dienerhaltung. Er lebt nämlich nach folgendem Motto. Er sagt, egal ob mein Plan aufgeht oder nicht, ich bin Zeuge. Egal, ob ich auf meiner Route unterwegs bin oder ob ich einen Umweg geführt werde, ich bin Zeuge. Ich mache mich nicht von meinen Umständen abhängig. Ich bin einfach immer Zeuge. Ich finde das ganz stark, auf dem Umweg Zeuge zu sein. Wer von euch hat das Gefühl, auf so einem Umweg zu sein, im Leben nicht geradlinig weiterzukommen, in der Warteschleife zu hängen, jobmäßig, in Beziehung, gesundheitlich auf einem Umweg zu sein, vielleicht sogar schon seit Jahren. Und mir ist bewusst, dass das sehr leicht gesagt, aber sehr schwierig gelebt ist. Aber ich glaube, wir haben nur 2 Möglichkeiten. Entweder wir beklagen die Umwege und warten darauf, dass es irgendwie besser wird. Oder wir leben unsere Berufung, ganz egal, wo wir gerade sind. Und ich möchte euch, ich möchte uns, ich brauche das auch, ich möchte uns Mut machen, Jesus zu vertrauen, dass er bei uns ist, auf der geraden Linie wie auf der gezackten Linie. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir uns darauf einlassen, unsere Situation nicht als Katastrophe anzusehen, sondern als Chance zum Zeugnis. Wie wäre es, wenn wir morgens beim Beten mit Gott, wenn wir so den Tagesplan durchsprechen, kurz vor dem Amen zu Gott sagen, und Gott, ich habe den Tag heute eh nicht in der Hand. Ich kann ihn eh nicht kontrollieren. Ich weiß nicht, auf wen ich heute zufällig treffe. Ich weiß nicht, wer mich anruft. Ich weiß nicht, wer mir die Vorfahrt nimmt. Ich habe den Tag nicht in der Hand. Hilf mir doch zu sehen, wo du mir göttliche Möglichkeiten schenkst. Göttliche Chancen, wo ich eigentlich nur Umweg, wo ich eigentlich nur Ärger oder Verspätung sehe. Wenn wir das beten, das macht was mit uns. Das lässt uns wacher, das lässt uns sensibler durch den Tag gehen und es hilft uns, die richtigen Relationen zu sehen und die göttlichen Momente nicht zu verpassen. Paulus nutzt die Chance, die er vor dem König hat, und er ist dort Zeuge. Und ich finde, Paulus macht es hervorragend. Er hält nämlich keinen langen theologischen Vortrag. Er macht auch keine Predigt mit PowerPoint oder so ein Quatsch, nein. Sondern was er macht, ist, er erzählt seine Geschichte. Seine ganz persönliche Geschichte. Und die hat es natürlich in sich. Er erzählt, wie er früher die Christen verfolgt hat, wie er zu Todesurteilen und Hinrichtungen beigetragen hat. Und dann erzählt er, wie ihm Jesus erschienen ist und wie sich daraufhin sein Leben geändert hat, wie das ganz anders wurde, wie das eine ganz neue Ausrichtung bekam. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Denn das, was Paulus hier schafft, das ist absolut wichtig. Paulus ist in der Lage, seine Geschichte zu erzählen, und zwar so, dass sie für seine Zuhörer Sinn ergibt. Dass die was damit anfangen können. Paulus untermauert seine Geschichte noch mit Gründen, die für den Glauben sprechen. Und die gibt's jede Menge. König Agrippa war zu der Zeit das religiöse Oberhaupt aller Juden. Er hat die Hohepriester eingesetzt. Und für den König war das eine ganz wichtige Argumentation, die Paulus hier vorgebracht hat, dass Paulus nämlich mit den Propheten argumentiert. In Vers 27 sagt er: König Agrippa, glaubst du den Ankündigungen der Propheten? Ich weiß, du glaubst ihnen. Paulus argumentiert mit Dingen, die bei dem König ankommen. Und das wirkt bei ihm. Der König antwortet darauf. Agrippa erwiderte: Es dauert nicht mehr lange und du überredest mich noch dazu, dass ich selbst Christ werde. Das Zeugnis, das Persönliche, kombiniert mit Gründen für den Glauben, das schlägt bei Agrippa ein. Der bekehrt sich fast an Ort und Stelle, leider nur fast. Als ich vorbereitet habe für heute, kam mir so die Frage: Kann ich eigentlich meine Geschichte erzählen? Kann ich die so erzählen? Nach dem Muster von Paulus, nach diesem ganz einfachen Muster, vorher Gottes Begegnung, nachher. Und okay, Paulus hatte eine sehr krasse Vorgeschichte, da war natürlich auch ein großer Wandel sichtbar, haben vermutlich die wenigsten von uns so vorzuweisen. Viele sind in christlichen Elternhäusern aufgewachsen und wir müssen das auch nicht nachholen, ja? Keine Sorge. Aber wenn wir sagen, naja, bei mir gibt es eigentlich nicht so einen großen Unterschied, bei mir gibt es eigentlich keinen Vorher-Nachher-Unterschied, muss ich sagen, da bin ich ehrlich gesagt nicht mit zufrieden, denn es muss einen Unterschied geben. Das muss so sein, denn sonst hat keine Umkehr stattgefunden, sondern maximal eine Kursanpassung. Bei Umkehr gibt es immer Veränderung. Und ich meine nicht, dass man irgendwie ein toller Mensch plötzlich ist oder es geht auch nicht um Moral oder sowas. Aber es muss sich was ändern, zumindest von der Ausrichtung. Und davon sollten dann andere auch profitieren. Paulus schreibt im Galater, da schreibt er: Die anderen, sie danken Gott dafür, dass er dies an mir bewirkt hatte. Die anderen Leute haben gemerkt, da ist was anderes und das ist gut für uns. Was ist deine Geschichte? Wie lautet die? In ein paar verständlichen Sätzen. Was ist deine Geschichte? Ich bin überzeugt, das ist ein ganz essentieller Punkt, dass wir unsere eigene Geschichte kennen, dass wir sie angemessen erzählen können, damit wir unsere generelle Berufung leben können. In 1. Petrus 3, Vers 18, da heißt es: Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Seid immer dazu bereit. Sei bereit. Wir müssen bereit sein, unsere Geschichte, beziehungsweise die Geschichte Gottes mit uns, die zu erzählen bei passenden Umständen, aber auch oder vielleicht gerade auch auf den Umwegen unseres Lebens. Ich habe bei mir gemerkt, das ist gar nicht so einfach, es in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Dieses Davor, Gottes Begegnung, danach. Und es ist wichtig, dass man das mal macht. Und meine Befürchtung war, wenn ich euch sage, macht das mal, dann macht ihr es nicht. Deswegen macht ihr es jetzt. Ihr bekommt jetzt von mir ein paar Minuten Zeit geschenkt. Ihr habt am Anfang ja auch diesen Zettel bekommen, am Eingang könnt ihr auf die Rückseite draufschreiben oder sonst irgendwo hinschreiben, nicht auf den Stuhl, aber auf den Arm oder wo auch immer. Schreibt mal auf, was ist eure Geschichte, was ist das Vorher, die Gottesbegegnung und das Danach. Und ich weiß, manchmal gibt es so fließende Dinge, dass man nicht einen Tag festmachen kann. Aber auch wenn man einen großen Radius fährt, um eine 180-Grad-Kurve zu machen, ist die Ausrichtung am Ende doch anders, als sie vorher war. Versucht es mal, 5 Sätze aufzuschreiben, die zeigen, was hat Jesus bei euch verändert oder wo ist er gerade dran. Mehr als 5 Sätze hört euch eh niemand zu. Von daher nehmt euch jetzt mal 3-4 Minuten und dann fassen wir das zusammen. ein bisschen zu feilen. Ich habe im Vorfeld mit Sabine gesprochen und gemailt. Sabine hatte ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten. Und sie hat ihre Geschichte schon mal aufgeschrieben. Und ich dachte, es ist einfach schön, wenn wir eine Geschichte heute Morgen auch hier hören, wo Jesus Veränderung geschenkt hat. Schön, dass du das uns jetzt vorträgst, Sabine.
Guten Morgen. Ich bin Sabine. Manche von euch kennen mich. Ich bin vor 3 Jahren hier mit dazugekommen. Ich habe im März bin ich in die Gemeinde eingetreten. Im März bin ich auch getauft worden. Da war meine tränenreiche Bekenntnis. Ich hoffe, das wird heute nicht so. Daniel fragte mich vor kurzem, was ist seither bei dir passiert? Und vor kurzem war, vor 2 Tagen, deswegen muss ich auch ablesen. Manchmal nach dem Beten oder nach stiller Zeit oder morgens auch nach dem Aufwachen frage ich mich selbst, was ist bei dir passiert, seitdem Gott in deinem Leben ist oder seitdem du in Gottes Leben bist? In mir ist es ruhiger geworden, in mir ist es gefestigter geworden und gleichzeitig brennt etwas in mir. Und das ist die Freude an Gott und es ist die Dankbarkeit für Gott, für seinen Sohn und für den Heiligen Geist. Ich habe Ruhe gefunden, Entscheidungen anzunehmen, die ich in seine Hände gelegt habe, die ich sinnig entgegennehme, ob ich sie in dem Moment verstehe oder erst viel später oder gar nicht. Und es ist von ganz allein passiert. Und da ist ein Bild, wie ich euch das vielleicht erklären kann. Das ist diese Bänder, die am Flughafen sind, wenn man zum Gate geht, wenn man stramm läuft, wenn man zu spät ist. Man hat seine eigene Geschwindigkeit und plötzlich geht man auf dieses Band und man kippt mal kurz nach vorne und dann ist eine andere Geschwindigkeit da, die von ganz alleine funktioniert. Und man steht selbst auf dem Band und man hat Zeit innezuhalten, man hat Zeit auch genau zu gucken, was außen ist. Und auf diesem Band kriege ich diese Geschenke von Gott und ich kriege diese neue Geschwindigkeit von ihm, während das ganz von alleine fließt. Meine Sorgen, meine Nöte und meine Verletzungen heilen in dieser automatischen Geschwindigkeit. Und ich merke das eigentlich erst, wenn ich zurückgucke auf dieses Band. Denn es geschieht in Stille und in Schweigen, in Ruhe. Und es durchdringt mich und mein Leben wie Tinte ein Tischtuch. Oder Rotwein. Das klingt jetzt gerade ziemlich perfekt und zurechtgelegt. Aber so ist es nicht. Es muss in meinen Alltag muss es sich noch richtig von mir aus auch durchsetzen, weil ich falle in ganz reflexartige Handlungsmuster immer wieder rein. Aber im Hintergrund fließt diese Kraft und im Vordergrund handle ich selbst, Schritt für Schritt. Vielleicht geht es euch auch so, dass ihr euch jetzt einfach, dass ihr euch nicht mehr allein fühlt. Dass da jemand noch ist und was leistet, was kein Mensch an eurer Seite leisten kann. Ich teile mein Leben mit allem drum und dran mit ihm. Und da ist jemand, der mir Halt und Sicherheit gibt. Und der mir Geborgenheit gibt. Jetzt kommt schon wieder ein Bild. Ich sehe mich manchmal, wenn ich mich so allein fühle, in manchen Augenblicken wie so ein Hund, der zusammengerollt auf dem Schoß von Gott liegt. Und der endlich die Augen zumachen kann und nicht mehr denkt, er müsste wachen. Und der einfach in Vertrauen da liegen kann. Viele meiner Sorgen und Ängste, die ich Jahre rumgeschleppt habe, viele schiefe Leitsätze, die ich mitbekommen habe, die mir geschadet haben, die habe ich Jesus ans Kreuz legen dürfen. Und ich habe die Wochen, die Tage danach Erleichterung von dieser Last gespürt. Und jetzt komme ich nochmal zu diesem Thema Wachen. Dieses Wachen ist für mich Retten, dass ich immer versuche, Menschen in meinem Umfeld zu retten, dass ich ihnen Hilfe geben will. Und das kann ich natürlich nicht. Und es macht mich unzufrieden und es macht mich persönlich immer wieder in dunkle oder hat mich in dunkle Täler gebracht. Und ich weiß jetzt, ich muss das nicht, weil da ist jemand anders, da ist Jesus. Und Jesus ist der einzige Retter und es entlastet mich ungemein. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel in dieser Gemeinde als Gabe Tröster und Umarmer sein. Ich kann ein Ohr sein oder ich kann eine Hand sein. Und diese Last, die jetzt von mir weg ist, die erleichtert mich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert und Menschen, die heute zum ersten Mal vielleicht da sind, für die klingt es vergeistigt mit diesem Vokabular, was wir Evangeliker haben. Ich finde aber keine anderen Worte. Ich bin in Gottes Leben und in seiner Kraft seither und sein Geist wirkt in mir. Und während ich darf gar nicht zu meinem Mann gucken, während ich mitten im Leben stehe, mit meinen 3 Kindern, mit meiner Arbeit, ich gucke dich jetzt nicht mehr an. Und ich kann nur dankbar sein, dass Gott mich geöffnet hat, dass das überhaupt alles passieren konnte. Und ich habe jetzt wahrscheinlich 5 Minuten total überschritten. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.
Vielen Dank, dass du uns Einblick gibst in das, was Gott bei dir und in dir am Machen ist. Ich finde es total spannend, ich finde es total ermutigend, das mitzukriegen, wie Gott wirkt. Ich würde euch Mut machen, dass ihr am Dienstag im Hauskreis überhaupt nicht über diesen Text redet. Macht keine Bibelarbeit, bitte, bitte macht's nicht, sondern erzählt euch eure Geschichte. Das ist zum einen eine gute Übung, dass man das mal macht. Und zum anderen ist es eine riesige Ermutigung zu sehen, wow, da ist Gott am Werk und da ist Gott am Werk und da verändert er. Und Gott ist real und nicht eingebildet. Wenn du heute hier sitzt und sagst, das klingt alles spannend, aber du redest vom Vorher und von der Gottesbegegnung und von nachher, aber ich habe noch nicht meine Gottesbegegnung gehabt. Da hängt es bei mir noch. Und du wünschst dir das. Möchte ich einladen, nach dem Gottesdienst auf mich oder auf Mitarbeiter hier vorne zuzukommen. Wir beten gern mit dir und wir wollen dir helfen, in so ein Leben mit Gott einzusteigen. So wie Sabine das gesagt hat, auf dieses Band aufzusteigen. Da wollen wir gern behilflich sein. Das ist das Ende der Apostelgeschichte-Reihe. Und diese Woche, ich habe es vorhin gesagt, lesen wir die Apostelgeschichte zu Ende. Und wenn ihr das macht, dann werdet ihr feststellen, dass die Apostelgeschichte total unbefriedigend endet. Sie endet nämlich offen. Wir wissen nicht, wie es mit Paulus weitergeht. Und ich muss sagen, es ist ein Bekenntnis, ich hasse offene Enden. Es geht mir total auf den Nerv. Bei Filmen und Büchern finde ich das unfassbar nervig. Ich will wissen, wie geht's aus. Ich will wissen, wer ist der Mörder. Ich will mich nicht ewig fragen, was könnte sein und wie wär's und wie könnte das Ganze weitergehen. Aber genau darum geht's in der Apostelgeschichte. Denn die Apostelgeschichte ist nicht die Geschichte der Apostel, sondern es ist die Geschichte des Evangeliums. Die Geschichte von dieser sich ausbreitenden Kraft, die mit den Aposteln Fahrt aufgenommen hat und die heute bei uns hier ankommt und über und durch uns, bei den Leuten, die durch unsere Geschichten mit Jesus konfrontiert werden. Die Apostelgeschichte, die endet offen, weil sie nicht endet, sondern weil wir ein Teil davon sind, beziehungsweise weil wir ein Teil davon werden sollen. Und wenn wir da ein Teil von werden, ganz egal, ob auf geradem Weg oder auf Umwegen, ich glaube, dann können wir das miterleben, wie Gott durch und mit uns noch einige spannende Kapitel anfühlt. Kapitel 29, Kapitel 30 und Kapitel 648. Und darauf bin ich gespannt. Gott segne euch. Amen.